TFA Total, der Böhringer Ingelheim Podcast für tiermedizinische Fachangestellte.
Nehmen wir die Stadt oder das Land, den Wald oder den Park? Bevorzugen wir den Rasen oder die Wiese? Nein, ich frage nicht nach irgendwelchen Gegensätzen, Vorlieben, sondern ich möchte die typischen Habitate der Zecken einmal genauer beleuchten. Warum? Ganz einfach, weil unsere Hunde überall dort anzutreffen sind und unsere Freigänger Katzen in der Wildnis sowieso. Die Frage, die sich stellt, ist, was bevorzugen unsere Spinnentiere und hier ganz explizit die Zecken? Gibt es gegebenenfalls sogar bevorzugte Regionen in Deutschland, wo sie sich am wohlsten fühlen? Gibt es vielleicht auch bestimmte Jahreszeiten, an denen man sie gehäufter antrifft oder auch gar nicht? Warum ist das wichtig? Ganz einfach. Zecken übertragen viele Krankheiten, unter anderem auch auf uns Menschen, die sogenannten Zoonosen. Durch klimatische Veränderungen sind in den letzten Jahren die Lebensbedingungen für den ein oder anderen Parasit bei uns paradiesisch geworden. Speziell für die Tierhalterberatung in Bezug auf lokale Risiken, wie auch für die Reisen mit unseren Fellschnauzen innerhalb Deutschlands und auch ins Ausland, sind diese Aspekte in Bezug auf eine sinnvolle und verantwortungsvolle Antiparasitika-Behandlung ein Muss. Und um das genau zu beleuchten, habe ich den Diplombiologen und Geschäftsführer von Tickradar, Herrn Martin Komorek, zu diesem Thema eingeladen. Herr Komorek ist 54 Jahre jung, hat an der Universität Heidelberg Biologie studiert mit dem Schwerpunkt Zoologie und Fokus auf Spinnentiere. Seit 1999 ist er im Themenbereich der Zecken tätig und arbeitet seit vielen Jahren gemeinsam mit Dr. Olaf Kahl als Geschäftsführer der Firma Tickradar. Die Firma richtet sich also ganz gezielt auf die Zeckenforschung. Hallo Herr Komorek, ich freue mich auf unseren Talk und ich bin gespannt, was Sie uns alles Neues zu berichten haben.
Ja, einen wunderschönen guten Tag. Ich freue mich, heute mit Ihnen über eines meiner Lieblingsthemen sprechen zu dürfen.
Dann starte ich gleich mal direkt durch. Herr Komorek, Sie haben zusammen mit Ihrem Kollegen Herrn Olaf Kahl eine sogenannte Parkstudie zum Thema Zecken gemacht. Was darf man sich darunter vorstellen und was genau haben Sie sich dort angeschaut?
Wir haben das Vorkommen von Zecken sowohl in sehr gepflegten als auch in naturnah belassenen Parks im Raum Heidelberg und ebenso im Raum Berlin-Potsdam untersucht. Insgesamt wurden im Rahmen der Studie 41 Parks unter die Lupe genommen und wir haben uns vor allem auf das Gebüsch konzentriert, da uns hier die Lebensbedingungen für Zecken am geeignetsten erschienen, weil wir einfach wissen, sehr häufig finden wir dort eine Laubstreu, ist schattig, eher feucht und die Wirtstiere, wie Mäuse beispielsweise, treiben sich auch eher im Gebüsch herum als jetzt irgendwie auf dem Rasen. Und wenn wir im Gebüsch Zecken gefunden haben, haben wir dann im zweiten Schritt auch auf die Wiesen geschaut, wie es denn hier mit dem Zeckenvorkommen aussieht.
Interessant, also sprich da so eher so am Rand, wo man sie nicht sofort bemerkt, da wo es ein bisschen muckelig ist, sage ich mal ganz lapidar, da findet man sie. Jetzt wäre meine Frage, Herr Komorek, warum haben Sie diese Studie durchgeführt?
Naja, in Deutschland gibt es bisher nur sehr wenige systematische Untersuchungen zum Vorkommen von Zecken, speziell in Parks. Gibt es dort welche und wenn ja, wo kommen sie vor? Ne? Ist es der Wegrand? Ist es auf der Wiese, wo man gerne ein Picknick macht? Ist es im Gebüsch? Auf der einen Seite sind Parks sehr beliebte und auch wichtige Naherholungsgebiete für uns und auch für unsere Vierbeiner. Und auf der anderen Seite zählen Zecken nun mal zu den gefährlichsten Tieren Deutschlands aufgrund ihrer Fähigkeit, Krankheitserreger auf Mensch und Tier übertragen zu können. Sie haben also eine hohe Relevanz für uns und da ist es wichtig zu wissen, welche Zeckenarten, in welcher Häufigkeit kommen denn überhaupt in Parks vor? Und um es vorwegzunehmen, wir haben in fast 75% aller aufgesuchten Parks auch tatsächlich Zecken finden können, was im Grunde nur zeigt, dass Zecken regelmäßige Bewohner solcher Naherholungsgebiete nun mal sind.
Das ist auch wichtig zu erwähnen, 75% ist sehr viel. Und Herr Komorek, wie lange ging diese Studie? Lief sie konstant den ganzen Zeitraum durch oder haben Sie Pausen während dieser Zeit gehabt? Und wenn ja, warum?
Die Studie lief von April bis Juni 2025, also im letzten Jahr, in der Hauptaktivitätszeit von Ixodes ricinus, das ist die häufigste Zeckenart bei uns, das ist der gemeine Holzbock. In dieser Zeit wurden alle Parks einmal aufgesucht und dann mit Hilfe der sogenannten FLAC-Methode auf das Zeckenvorkommen hin untersucht. Die Flak-Methode ist eine Methode, wo man ein weißes, flanellartiges Tuch sozusagen über die Vegetation, also Büsche, Wiese und so weiter, irgendwie zieht, wo im Schnitt etwa ein Quadratmeter dieser Tuchfläche auf dem Boden immer drauf ist und es berührt. Und wir sind dadurch in der Lage, aktive Zecken, also solche, die tatsächlich auch nach einem Wirt suchen, zu fangen, weil sie sich darin mit ihren winzigen Krallen, die sie an ihren Beinen besitzen, einfach verfangen und wir sie mechanisch aus der Vegetation herausholen können. Wir haben in jedem Park an mehreren Flächen insgesamt etwa 200 Quadratmeter dann nach Zecken abgesucht. Im Raum Heidelberg gab es eine Besonderheit. Da wurden zudem im Herbst davor, also im September 2024, bereits 12 Parks untersucht. Und die gleichen 12 Parks wurden dann im Frühjahr 2025 nochmals auf Zeckenvorkommen untersucht. Und hier war die Idee, die Daten im Herbst und im Frühjahr miteinander zu vergleichen, da wir ja unterschiedliche Aktivitätsmaxima letzten Endes einfach auch vor uns haben. Das heißt, das Frühjahr, gerade jetzt, was vor uns steht, ist dadurch gekennzeichnet, dass wir sehr viele aktive Zecken vorfinden, wobei der Herbst eben deutlich weniger aktive Zecken zeigt. Und das Interessante war, dass wir im Herbst zum Beispiel in diesen 12 Parks insgesamt nur 8 Zecken gefangen haben, hingegen im Frühjahr in den gleichen Parks, in den gleichen Regionen 58, ein Vielfaches höher. Und in 3 Parks, wo im Herbst gar keine Zecken gefunden wurden, der Park also vermeintlich zeckenfrei war, konnten wir im Frühjahr durchaus einige Zecken nachweisen. Also es kommt schon immer darauf an, wann und wo wir nach Zecken Ausschau halten.
Die Methode, die Sie gerade erklärt hatten, wie nennen Sie das? Flaggen, ne? Oder
genau,
wie ist
eine
der
Flagge. Flaggen, genau. So ähnlich wie eine Fahne. Es sieht ja auch aus, wenn Sie Menschen mit einem Stiel und einem weißen Tuch durch die Vegetation laufen sehen, dann sind das meistens Zeckenfänger.
Ja, okay.
Und da es aussieht wie eine Flagge, nennt man diese Methode auch Flak-Methode.
Okay. Und wie kann man sich das vorstellen, Herr Komorek? Gehen Sie dann so meanderförmig oder machen Sie einfach so stichpunktartig diese Proben? Sie wissen, worauf ich hinaus will. Geht man zum Beispiel dann die ganze Wiese so durch oder wie gesagt nur punktuell?
Das macht man punktuell. Also so ein Park ist ja doch recht groß in den meisten Fällen. Insofern kann es nur stichpunktartige Untersuchungen geben. Und da schauen wir natürlich vor allem erstmal dort, wo wir Zecken vermuten. Ne? Aufgrund unserer Erfahrung, des Blicks, den man dann bekommt für die Lebensbedingungen, wo sie für Zecken besonders günstig sein könnten, dort schaut man zuerst.
Und Sie hatten es ja eben schon gesagt, eingangs, dass eben halt das Gebüsch auch sehr interessant ist für die Zecken. Und ich habe es auch im Intro gesagt, der eine mag den urbanen Wald. Ich zum Beispiel gehe mit dem Hund gerne durch den Wald und der andere bevorzugt aber eher den gepflegten Park, um mit seinem Vierbeiner die Natur zu genießen. Gibt es diesbezüglich auch Unterschiede im Hinblick auf das Vorkommen bestimmter Zeckenarten, also Populationen? Sprich, der Holzbock ist der eher, nur mal als Beispiel, im Gebüsch anzutreffen und die anderen Zeckenarten sind die eher dann im Gras. Wie ist da der Unterschied?
Da muss man sagen, wir haben keine Unterschiede feststellen können hinsichtlich des Vorkommens bestimmter Zeckenarten, zum Beispiel auch in gepflegten versus naturnahen oder waldähnlichen Parks. Aber es gibt sehr wohl große Unterschiede in der Anzahl der Zecken. Die Wahrscheinlichkeit, mit Zecken in Kontakt zu kommen, ist in naturnahen, waldähnlichen Parks wesentlich höher als eben in gepflegten Arealen. Allerdings kann es selbst in sehr gepflegten Parks Zecken geben, wie wir herausgefunden haben. Es gibt wenige Zeckenarten, die wir in Parks gefunden haben. Dazu gehört auch Dermacentor, eine speziell für Hunde sozusagen wichtige Zecke, die wir aber in dieser Studie nicht nachweisen konnten, hing einfach damit zusammen, dass Dermacentor von Mai bis Juli, also zumindest die erwachsenen adulten Stadien dieser Zecke, in der Sommerruhe sich befinden. Und wenn wir gerade zu der Zeit, nun ja, die Untersuchung machen, dann werden wir die wohl kaum antreffen. Wir kennen aber diese Zecke aus anderen Untersuchungen, die wir schon in Parks auch gefunden haben, muss man dazu sagen. Aber die allerhäufigste Zecke, die wir dort finden, das ist der gemeine Holzbock, Ixodes ricinus, der sowohl Mensch als eben auch den Hund befallen kann und es auch tut.
Das stimmt, das ist richtig und das ist auch ganz wichtig nochmal zu betonen. Und Sie haben mir jetzt fast schon die nächste Frage beantwortet, aber ich stelle sie trotzdem nochmal. Also man kann doch eigentlich sagen, dann ist der Holzbock am populärsten, die populärste Zeckenart. Und wie ist denn die sonstige Verteilung? Sage ich mal, gibt es irgendwie Hotspots oder wirkliche, ja, wie soll man das nennen, wo sich das so richtig konzentriert? Kann man da was zu sagen, Herr Komorek?
Hotspots ist schwierig. Also ja, die häufigste Zeckenart ist wirklich mit Abstand Ixodes ricinus. Mittlerweile können wir sagen, ist sie eigentlich fast ganzjährig aktiv, ja, und auch gerade mehr oder minder gleichmäßig in Deutschland verteilt. Die Dichte hingegen, also wie viel pro Quadratmeter an Ixodes ricinus kommt denn vor, ist unterschiedlich in Deutschland. Da haben wir tatsächlich ein Nord-Süd-Gefälle. Im Norden Deutschlands, wie aktuelle Forschungen zeigen, scheint es deutlich höher zu sein als eben im Süden Deutschlands. Ich hatte Dermacentor reticulatus bereits erwähnt, die Auwald- oder eigentlich besser Wiesenzecke. Die besitzt aber eine andere saisonale Aktivität als jetzt der gemeine Holzbock. Ja? Und auch eine andere Bedeutung, muss man dazu sagen. Denn Dermacentor ist eine Zecke, die uns Menschen, ja, eigentlich, will ich sagen, egal ist hinsichtlich ihrer Stechfreudigkeit bei uns. Denn sie ist eigentlich speziell für unsere Hunde primär gefährlich, weil sie ja eben auch Babesia canis, eben den Erreger der Hundebabesiose, in sich tragen kann. Da gibt es tatsächlich Hotspots, Verteilungen dieser Zeckenart, die man eben sehr stark im Osten, Nordosten Deutschlands und eben auch im Südwesten Deutschlands vorfinden kann, wo eben in den letzten Jahren auch vom Südwesten nach Nordosten auch eine Ausbreitung dieser Zeckenart stattgefunden hat. Das kann man jetzt beim Holzbock nicht wirklich sagen.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil nochmal für die Zuhörerinnen und Zuhörer, also die Zecken übertragen die sogenannten Vektorborn-Diseases. Also sie dienen als Vektor, als Transporter des jeweiligen Erregers auf Mensch und Tier. Und Sie hatten gerade schon die Babesiose angesprochen, die wirklich sehr relevant auch gerade bei unseren Hunden ist. Und wenn ich mich recht entsinne, haben auch die Kolleginnen und Kollegen um Berlin herum in der Region oben, Sie hatten es gerade schon angedeutet, wesentlich mehr Fälle, was die Babesiose anbelangt, als zum Beispiel in der Mitte oder im Süden
Ja.
Deutschlands, ne? Ist das richtig? Kann ich das so wiedergeben? Würden Sie mir zustimmen?
Das kann man schon so sagen. Es ist ja prinzipiell so, dass aufgrund der Lebensweise, die Zecken nun mal führen, sind sie prädestiniert, eine Vielfalt an unterschiedlichsten Krankheitserregern in sich zu tragen und eben auch zu übertragen. Denn sie sind Blutsauger. Sie sind also in der Lage, bei einem Saugapfel irgendwelche Erreger, Bakterien, Viren, Einzeller oder sonst irgendwas aufzunehmen, sie an ihre Nachkommen zu übertragen, die dann bei der nächsten Blutmahlzeit den ahnungslosen Wirt mit neuen Erregern beglücken, auf gut Deutsch, ja. Allerdings muss man sagen, die mit Abstand häufigste Erkrankung, die wir bei uns in Deutschland haben, das ist die bakterielle Lyme-Borreliose, die durch Borreliose-Bakterien verursacht wird und von Ixodes ricinus dann eben beim Saugapfel übertragen wird. Wir gehen davon aus, dass wir ja über 100.000 Neuerkrankungen bei Menschen jedes Jahr vorfinden. Und die gleiche Zeckenart kann in Risikogebieten auch das sogenannte FSME-Virus übertragen, allerdings deutlich seltener, als es mit Borrelien, also als die Borreliose ausgelöst wird. Und hinsichtlich der Ausbreitung von Dermacentor hatten Sie ja schon gesagt, ja, das ist aktuell auch, das sieht man und liest man auch immer wieder, gerade speziell oben Berlin-Brandenburg, ein großes Problem für Hundehalter und die Ausbreitung der Zecke ist durchaus ein großes Problem. Und ich selbst kann dazu auch sagen, also selbst im, na, das war sogar Ende Januar, als ich mit meinem Hund unterwegs war, denke ich mir, was krabbelt denn da auf seiner Nase herum? Und es war eine Dermacentor reticulatus, die man also selbst im Januar vorfinden kann, wo vielleicht noch keiner so richtig an irgendwelche Zecken und Zeckenstiche denkt.
Ja, aber wie gesagt, wir haben ein ganzjähriges Problem, was das anbelangt und nicht mehr von März bis Oktober oder bis September. Das ist definitiv Fakt. Herr
Das
Komorek,
ist korrekt, ja.
bleiben wir noch kurz bei den Erkrankungen. Sie haben es gerade schon einmal genannt, die FSME. Also es gab vor kurzem den 8. Süddeutschen Zeckenkongress, ja, sowas gibt es, auf dem über viele der Erreger und die damit verbundenen Krankheiten diskutiert und referiert wurde. Und es ist eine der gefürchtetsten Krankheiten für den Menschen im Rahmen dieser Vektorborn Diseases, also dieser jeweiligen Erreger, die übertragen werden durch die Zecken und die Frühsommer-Meningoenzephalitis, die übrigens in seltenen Fällen auch unsere Hunde betreffen kann. Das möchte ich hier nochmal betonen. Regionen. Und ich würde es gerne einmal erklären für die Zuhörer und Zuhörerinnen unter uns, die diese Erkrankung vielleicht noch nicht kennen. Es handelt sich also um eine virale Infektion, die durch Zecken übertragen wird und die zu Hirnhaut- und Gehirnentzündung führen kann und in schweren Fällen zu Lähmungen und bleibenden Schäden. Und es gibt also keine ursächliche Behandlung, das möchte ich betonen, jedoch, und das ist wichtig, einen wirksamen Impfstoff. Und die Krankheit tritt primär in sogenannten Risikogebieten auf. Und das Robert-Koch-Institut, also RKI abgekürzt, gibt auch immer wieder aktualisierte Karten heraus. Und jetzt meine Frage an Sie, Herr Komorek, wie schätzen Sie das Vorkommen und auch das Risiko für Mensch und Tier hier ein?
Die FSME war früher eigentlich ein rein süddeutsches Problem. Und mit früher meine ich vor Jahrzehnten. Mittlerweile sind die nördlichsten Risikogebiete in Niedersachsen oder auch Brandenburg zu finden. Einzelne Erkrankungen können aber quasi in Gesamtdeutschland vorkommen. Selbst in Rügen als nördlichsten Punkt gibt es einzelne FSME-Erkrankungen. Das Thema Risikogebiet deklariert sich oder kommt ja daher, dass es eine Definition gibt, also eine gewisse Anzahl an Erkrankungen erreicht werden muss pro Bewohnereinzahl, damit ein Landkreis oder Stadtkreis als Risikogebiet deklariert wird. Das bedeutet nicht, dass es einzelne FSME-Erkrankungen sozusagen nicht überall irgendwie geben kann. Das zeigt auch, dass mit FSME infizierte Zecken oder FSME-Virus tragende Zecken auch deutlich weiter verbreitet sind als eben nur in Risikogebieten. Jedes Jahr, also auch im letzten Jahr, haben wir etwa 700 klinische FSME-Erkrankungsfälle gemeldet. Die werden ja vom Robert-Koch-Institut, das hatten Sie erwähnt, auch in Karten abgebildet und entsprechend analysiert. Das sind klinische FSME-Fälle, also solche Fälle, die eben auch jetzt nicht nur eine Sommergrippe hatten. Da wird jetzt wahrscheinlich keiner zum Arzt gehen und sagen, bitte mal Blut abnehmen, ich habe eine Sommergrippe. Das könnte FSME sein, sondern das sind eben meistens eine Meningitis, Enzephalitis, Radikulitis, also schwere Erkrankungsfälle, Gehirnentzündung, Rückenmarksentzündung und so weiter, die leider häufig auch zu bleibenden Schäden führen. Insofern kann man ganz klar sagen, und das ist ja auch die ganz offizielle Empfehlung der Ständigen Impfkommission oder vom Robert-Koch-Institut, Menschen, die in Risikogebieten leben oder in solche Reisen, die sollten von einer Impfung Gebrauch machen, denn die gibt es ja schließlich und dafür besteht eine Impfempfehlung und die Kassen bezahlen die Kosten dafür.
Genau, und das ist ganz, ganz wichtig. Ich sage nachher noch mal was dazu, weil die FSME-Impfung gibt es für den Menschen, die gibt es jetzt nicht für die Tiere. Andererseits gibt es gegen die Borreliose eine Impfung für die Hunde und wiederum nicht für den Menschen. Also so stellt sich die Sachlage gerade dar. Und ich hätte noch eine andere Frage an Sie, Herr Komorek. Sie hatten eben schon mal gesagt, der Dermocentor ist gerade so ein bisschen eher Ruhephase, ist mag es lieber, glaube ich, etwas wärmer. Kann man so ein bisschen einschätzen, welche Zeckenart mag es lieber kühl und rau, also vom Klima her, und welche Zeckenart mag es lieber wärmer und so ein bisschen, ich sag mal, südlicher angehaucht? Kann man das so ein bisschen eingruppieren?
Man kann es ein bisschen eingruppieren. Also man muss dazu sagen, jede Zeckenart hat ein eigenes Optimum hinsichtlich der Lebensbedingungen, gerade wie jetzt Temperatur oder Luftfeuchtigkeit. Was auch ganz wichtig für die unterschiedlichen Entwicklungsstadien ist, muss man dazu sagen. Und auch da ist es so, dass unterschiedliche Zecken auch unterschiedliche Möglichkeiten haben, sich zu vermehren. Also manche brauchen drei unterschiedliche Wirte, andere bleiben ihr ganzes Leben lang auf einem einzigen Wirt und vermehren sich dort. Das alles führt dazu, dass jede Zeckenart ihr eigenes Optimum benötigt. Wenn wir die häufigste Zecke bei uns mal betrachten, Ixodes ricinus, der Holzbock, zeigen neuere Forschungen, dass die Dichte besonders dort hoch ist, wo wir eine geringe Temperaturvariabilität haben, wo es milde Winter gibt, wenig heiße Sommertage im Gegensatz zum Süden Deutschlands, muss man dazu sagen, und ein feuchtes Frühjahr auftritt. Und das ist vor allem in den Küstenregionen im Norden Deutschlands der Fall. Weshalb man bei Untersuchungen auch gerade dort besonders hohe Dichten an Ixodes ricinus findet. Das heißt, es ist bei weitem nicht so, dass es die meisten, höchsten Dichten irgendwie bei uns in Süddeutschland gibt. Da wird es immer heißer zum Teil und das mag Ixodes ricinus nicht und verlagert auf gut Deutsch so ein bisschen seine Lebensbedingungen in Regionen, wo sie dann deutlich besser sind.
Okay. Das ist interessant und auch wichtig zu wissen. Ich sage es immer wieder, gerade auch egal, wo man hin verreist mit seinem Hund, es ist wichtig und auch für den Menschen natürlich, dass man sich dagegen schützt. Und ich sage mal, die Küste ist ja auch schön, da kann man ja auch mit dem Hund schön laufen. Nichtsdestotrotz, bitte immer an den Zeckenschutz denken. Jetzt habe ich eine ganz andere Frage. Herr Komorek, ich habe einen ganz interessanten Bericht mal gelesen, unabhängig davon, gerade was das Thema so Risikogebiete und das Einschätzen, wo welche Zecken sind. Welche Rolle spielt hierbei der Fuchs als Sammler?
Der Fuchs als Sammler. Naja, erstmal die Frage: Risikogebiet wofür? Also für Zecken kann man sagen, ja, ganz Deutschland ist Risikogebiet dafür. Für die FSME, nein, hatten wir schon. Da gibt es die offiziellen Risikogebiete, die vom RKI rausgegeben werden. Was jetzt Füchse anbetrifft, sage ich jetzt mal, wie auch eben andere Wildtiere, Rehe, Wildschweine, Mäuse, die werden durchaus häufig in Studien als sogenannte Sentinel-Organismen genutzt. Das heißt, man möchte gerne wissen, mit welchen Erregern kann denn so ein Fuchs, so ein Reh, so ein Wildtier in Kontakt gekommen sein, dadurch, dass eben Zecken an ihm saugen. Das bedeutet, die werden gefangen, manchmal auch gejagt, Blut wird untersucht auf unterschiedlichste Erreger und so kann man schon ganz gut feststellen, zum Beispiel auch, weil wir von FSME gesprochen haben, dass diese Tiere Antikörper gegen das FSME-Virus entwickelt haben, obwohl sie nicht in einem Risikogebiet sind. Ja, oder auch andere Antikörper gegen andere Erreger. Und es gibt einem Hinweise darauf, dass diese Erreger dann in den dortigen Regionen, in den Zecken eben auch zirkulieren und es die dort gibt.
Sozusagen wie so ein Marker, ne? Man kann ja wirklich sagen, okay, da ist jetzt diese Zeckenart auch schon mal vorgekommen, ja. Und das ist eine schöne Brücke für meine nächste Frage. Wir haben ja vor einiger Zeit die sogenannte Riesenzecke, ja, die Hyalomma-Zecke, hat bei uns Einzug genommen und wir durften sie willkommen heißen. Gibt es noch andere Arten, die gegebenenfalls auf dem Sprung zu uns sind, Herr Komorek? Haben Sie da eine Info oder auch keine?
Naja gut, man muss ja mal sagen, also jetzt Zecken der Gattung Hyalomma, das sind ja eigentlich, ja ich sage mal Individuenzecken, die wir eher so aus Afrika, Asien oder halt eben in Südeuropa kennen und wo sie eben auch heimisch sind. Und jetzt gab es vor einigen Jahren oder vor wenigen Jahren, das war glaube ich 2018, ein gewisses mediales Aufsehen, da insgesamt, glaube ich, 7 Exemplare in Deutschland gefunden wurden. Dazu muss man wissen, bei derartigen Funden, und das zählt jetzt nicht nur für Hyalomma, die eben nördlich der Alpen dann quasi zutage treten, haben wir speziell bei Hyalomma 2 Arten, die wir immer wieder finden können. Das ist Hyalomma marginatum und Hyalomma aegypticum. Beide Arten, wie auch viele andere Zecken, gelangen immer wieder nach Deutschland mit Zugvögeln im Frühjahr, ne, aus den Gefilden von nach Mittel- und Nordeuropa. Die Frage ist aber gar nicht so sehr, was für Zecken finden wir sozusagen über den Vogelflug, die mal hier auftreten, sondern die eigentliche wichtige Frage ist, ob Hyalomma mittlerweile stabile Populationen in Deutschland gebildet hat. Und das ist eben noch Gegenstand von Untersuchungen. Und das ist ja das Entscheidende. Denn wie gesagt, alljährlich gelangen durch Zugvögel oder Urlaubseinschleppung, indem sie mit ihrem Hund irgendwo Urlaub gemacht haben und der bringt die Zecken mit, gelangen zu uns Zecken nach Deutschland. Aber die Umweltbedingungen sind in den meisten Fällen nicht geeignet, dass sich stabile Populationen bilden können. Ne? Weil die Temperatur ist entweder zu hoch oder sie ist zu niedrig. Es ist zu feucht oder zu trocken. Die Wirtstiere sind nicht die richtigen und so weiter. Da sind manche Zecken schon sehr, sehr wählerisch und speziell wärmeliebende Arten, wie jetzt Hyalomma. Oder auch eine andere ist die braune Hundezecke, Rhipicephalus. Die profitieren wahrscheinlich schon davon, dass wir im Rahmen des Global Warmings immer wärmere Umweltbedingungen vor uns haben.
Also sprich einmal die Reisemitbringsel durch unsere Zugvögel oder wenn ich halt eben aus dem Urlaub wieder zurückkomme und der Hund hat etwas im Fell oder im Pelz gehabt oder auch wir haben es vielleicht, ich sage mal im Gepäck, das kann ja auch passieren, dass man so etwas dann mitbringt. Herr Komorek, wenn man so eine auffällige Zecke findet, das ist die TU Hannover hat das glaube ich auch mal gemacht vor einiger Zeit, das wird auch generell immer gemacht, sollte man diese dann einfach entsorgen oder kann man die auch irgendwo einsenden, damit es eine Art Zeckenvolkszählung gibt? Ich sage das jetzt mal mit dem Zwinkern. Wenn ja, wohin? Zu Ihnen oder wie sieht das da aus?
Also es ist durchaus, wir bekommen häufiger Fotos im ersten Schritt über unsere Webseite geschickt, eben auch mit der Frage, um welche Zecke es sich denn dabei handeln könnte. Und ja, wenn wir Zeit haben und die Fotos vor allem auch entsprechend gut sind, also scharf, dass man die Merkmale der unterschiedlichen Zeckenarten, Mundwerkzeuge und so irgendwie erkennen kann, beantworten wir solche Fragen natürlich auch, weil das schon ganz interessant ist, so ein bisschen, ja, exemplarisch Auffälligkeiten zu bekommen. Und da ist ehrlich gesagt alles dabei. Es sind kleine Baumwanzen, die vom Baum irgendwie auf den Kaffeetisch fallen, die zu Beunruhigung führen, die dann fotografiert werden und sagen: Hilfe, ich habe eine Zeckeninvasion im Garten. Es ist sehr häufig Ixodes ricinus, vollgesogen, die man nicht genau erkennt, oder Dermacentor. Auch die Uni Hohenheim hat eine Zeit lang im Rahmen solcher Citizen Science-Projekte Zecken einsenden lassen, das auch veröffentlicht, was denn da so gefunden wurde. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wenn man glaubt, ich habe eine sehr seltsame Zecke gerade vor mir, was man damit tun kann.
Aber zeigt ja auch, dass das Bewusstsein in der Bevölkerung da ist, sich dann auch mal gezielt damit auseinanderzusetzen. Also nochmal hinzuschauen, was man da hat und das nicht einfach
Ja.
wegzuwischen oder wegzupusten oder Schlimmeres. Herr Komorek, jetzt habe ich noch eine andere Frage. Und zwar, es gibt ja Empfehlungen von Seiten der ESKAP, also der Experten, in Bezug auf den bestmöglichen Parasitenschutz und Prophylaxe bei unseren Vierbeinern. Haben Sie als Experte noch Tipps für alle Zwei- und Vierbeiner, was die Zeckenproblematik und die Übertragung von Krankheiten anbelangt? Haben Sie noch was Ergänzendes?
Ich denke, man sollte sich einfach bewusst machen, dass wenn wir alleine oder mit dem Hund in der Natur unterwegs sind, sind fast immer auch Zecken in der Nähe. Für den Hund ist es mittlerweile sinnvoll, einen ganzjährigen Zeckenschutz zu haben. Für Bewohner in FSME-Risikogebieten, die sollten über eine Impfung nachdenken. Aber ganz wichtig, sich bewusst zu machen, nach dem Gassi oder Spaziergang zu Hause nach Zecken abzusuchen. Das ist das, was man halt ganz häufig vergisst. Man liest es häufig, aber man tut es dann doch nicht. Natürlich auch bei den Vierbeinern irgendwie draufschauen. Denn man muss einfach wissen, Sie haben es gesagt, es gibt eine Borreliose-Impfung für Hunde, aber keine für Menschen. Zecken, wenn wir sie abgestreift haben, krabbeln durchaus eine längere Zeit erstmal rum. Die spüren wir gar nicht. Und selbst wenn sie eine geeignete Einstichstelle gefunden haben und anfangen Blut zu saugen, ist es dennoch so, dass das Borreliose-Bakterium viele Stunden, also 20, 24 Stunden benötigt, um aus dem Mitteldarm der Zecke über die Speicheldrüsen in den neuen Organismus sozusagen einzuwandern. Und wenn wir uns nach einem Spaziergang abends, beim Duschen, wann auch immer irgendwie absuchen und wir finden so eine Zecke, raus damit, dann wird der Saugvorgang unterbrochen. Und das ist aktuell, klar, natürlich neben Repellents und ähnlichen Dingen, die man einsetzen kann, ein ganz wichtiger Fakt, um sich vor Erkrankung wie der Borreliose zu schützen.
Das ist ein ganz guter Hinweis. Hätte ich noch eine ganz klassische Frage, weil die kommt sehr häufig. Zecke herausdrehen oder herausziehen? Weil die Frage kommt immer.
Ja, ich weiß, die kommt immer. Und ich sage immer, es ist eigentlich völlig egal, Hauptsache raus. Es geht um die Unterbindung des Saugaktes. Es gibt Hinweise darauf, dass das Herausdrehen die Zecke, ich sage jetzt mal leichter, also ohne dass vorne das Mundwerkzeug abgebrochen wird, sich entfernen lässt. Selbst wenn Sie eine Pinzette haben und Sie ziehen es raus, Sie werden ja merken, da ist immer so ein Widerstand durch die Widerhaken und es sollte abbrechen, ist das auch nicht so schlimm. Das ist ja ein toter Chitinzapfen, der sozusagen dann in der Haut verbleibt und dann eben vom Körper abgestoßen wird. Also das muss jetzt auch in den allerseltensten Fällen irgendwie auch operativ irgendwie entfernt werden oder so. Insofern, beides ist für mich völlig legitim, ob Sie es herausdrehen wollen oder herausziehen wollen. Wichtig ist nur, die Zecke muss raus.
Das kann ich nicht besser abschließend sagen. Egal wie, raus. Aus dem
So ist
Hund
es.
oder aus dem Fell oder aus der Haut, von der Katze, vom Hund und auch vom Menschen. Herr Komorek, vielen, vielen Dank für Ihre wertvolle Expertise und Ihre Zeit. Es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe Ihnen auch ein bisschen.
Ja, vielen Dank. Es macht mir immer Spaß, über das Thema der Zecken zu sprechen und ganz besonders heute.
Sehr gern. Wie wir sehr gut erkennen und hören konnten, haben wir eine sehr interessante Zeckenkarte in Deutschland. Es gibt auch bei den Spinnentieren Vorlieben für Wärme- oder Feuchtgebiete, Wald oder Park, Rasen oder Laubgehölz. Aber das Wichtigste, was man sicherlich festhalten muss, ist, klimatische Veränderungen öffnen die Tür für viele neue Arten, die Einzug in Deutschland halten oder halten könnten. Es gibt nicht mehr die klassischen Gebiete oder das sogenannte Nord-Süd-Gefälle, wie Herr Komorek es gut darstellen konnte. Alle sitzen in einem Boot und mit guter Vorsorge, Prophylaxe, Wachsamkeit und dem Nutzen verfügbarer Impfungen ist der Schutz vor diesen Vector-Borne Diseases, also VBD, wesentlich besser aufgestellt als früher. Und ich hatte es gesagt, ich wollte ganz gerne noch einmal etwas zu der FSME sagen. Bei Menschen ist es die Impfung gegen die gefährliche FSME. Übrigens handelt es sich immer um 3 nacheinander erfolgende Impfungen für den Menschen, um einen vollständigen Impfschutz aufbauen zu können. Und für unsere Vierbeiner gilt nach jedem Draußenabenteuer, Herr Komorek hat es eben schon gesagt und ich wiederhole es nochmal, das Absuchen des Fells, des Körpers, der Tiere durch den Tierhalter nach Zecken. Die Anwendung eines geeigneten und zugelassenen Endecto-Antiparasitikums. Es gibt gute, zugelassene Esoxazolin-Mono- bzw. Kombinationspräparate, die bestmöglich schützen können. Und zwar das ganze Jahr über bitte anwenden. Übrigens auch zugelassen für tragende und laktierende Kätzinnen und Hündinnen, je nach Hersteller. Die monatlichen Anwendungen sind einfach in der Anwendung und schützen das ganze Jahr, denn Zecken sind das ganze Jahr über aktiv, leider. Zugelassene Impfungen gegen Borreliose schützen die Hundepopulation noch zusätzlich gegen diese Erkrankung. Für den Menschen gilt es, während des Aufenthalts im Freien lange Kleidung zu tragen und wie Herr Komorek schon gesagt hatte, nach dem Aufenthalt draußen sich ruhig einmal absuchen, unter der Dusche, wie auch immer, das ist jedem frei überlassen, aber gucken, ob nicht irgendwo doch ein Spinnentier zu finden ist. Wer noch mehr wissen möchte, schaut sich bitte in den Shownotes um, dort führe ich noch weitere Links zu wichtigen Seiten auf. Damit bin ich jetzt am Ende mit meinem Walk in the Park mit Herrn Komorek und hoffe, es war informativ und interessant für euch. In der nächsten Folge geht es um das ewige Thema Vorsorge, Prophylaxe und warum Diagnostik Leben retten und in vielen Fällen auch lebensverlängernd sein kann. Und bevor ich mich nun ganz verabschiede, noch der Hinweis, dass wir am 15. April unser nächstes kostenloses TFA-Total-Webinar nur für euch TFA haben werden. An diesem Abend knüpfen wir uns das Thema Diagnostik nochmal vor und vor allem, wie kann ich die Tierhalterinnen und Tierhalter mit ins Boot holen und den Mehrwert und den Nutzen für ihre, unsere geliebten Fellschnauzen in den Vordergrund stellen. Alle weiteren Infos auf den bekannten Kanälen. Denn ist die Katze, der Hund gesund, freut sich der Mensch. So einfach ist das. Meistens jedenfalls. In diesem Sinne euch allen einen super schönen April, wunderschöne Ostern und passt gut auf euch auf. Alles Liebe, deine, eure Claudia Schöning.
Das war TFA Total, ein Podcast von Böhringer Ingelheim. Überall zu hören, wo es Podcasts gibt.